Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe meiner Show. Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Und zu Beginn muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich damals, seit ich diesen Podcast veröffentlicht habe, jemals eine solche Folge aufnehmen muss. Doch du kriegst es sicherlich mit, zumindest mal aus der deutschen Presse, was in Bezug auf den Mittleren Osten und der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hier tatsächlich abgeht. Beziehungsweise die wesentlichen Einzelheiten werden natürlich in den Medien und aus der Politik wieder so verdreht, dass es letztendlich dem Narrativ dient. Und deswegen berichte ich jetzt aktuell noch live hier aus Dubai. Und es wird auch kein YouTube-Video dazu geben, weil es einfach die Umstände momentan hier nicht zulassen. Und ja, auch ich habe mit meiner Familie seit Kriegsbeginn am vergangenen Samstag hier einiges erlebt, einiges gehört und live tatsächlich auch gesehen. Darüber möchte ich heute exklusiv mit dir hier berichten, als jemand, der wirklich vor Ort ist. Und ich möchte diese Podcast-Folge gerne in zwei Teile aufteilen. Ich werde erst einmal starten mit der politisch-sachlichen Variante. Und im zweiten Teil geht es einfach darum, was ich in den letzten Tagen hier erlebt habe, gesehen habe und was für mich daraus die Konsequenzen sind. Und deswegen schlage ich vor, wir vergeuden auch gar nicht viel Zeit und steigen direkt mal in das heutige Thema ein. Iran bombardiert den Nahen Osten. Diese Schlagzeilen konntest du die letzten Tage in Massen aus der deutschsprachigen Presse entnehmen. Und ich sage dir schon mal vorab, genau das ist mal wieder eine mediale Lüge. So war es nämlich nicht und ich werde dir jetzt auch exakt genau erklären, warum. Denn was viele gar nicht wissen und was auch in den deutschen Medien völlig untergegangen ist, es gab ein Treffen und zwar in Genf in der Schweiz. Und an diesem Treffen haben teilgenommen die amerikanische Delegation und die iranische Delegation. Und der Außenminister aus dem Oman quasi als Vermittler. Ja, und nach diesem ersten Verhandlungstag gab es dann auch auf eine gewisse Art und Weise eine Art Einigung, also eine Aussicht aus, wir kommen hier friedlich aus der Nummer raus. Das war auch eine Pressemeldung, die dann der Außenminister nach dem ersten Tag verkündet hat. Und das Ziel war, ein zweites Gespräch, um die Verhandlungen mit dem Iran und den USA voranschreiten zu lassen, um dann final eine Einigung zu finden. Das Problem nach diesem ersten Tag und dieser Pressemeldung, gefühlt etwa 18 Stunden später, gab es in Teheran eine enorme Explosion. Feuer am Himmel, Sirenen, Schreie und absolute Panik. Das Fazit daraus: Man hat in dieser Nacht den amtierenden Mullah-Regime-Chef des Irans getötet, ermordet und mit ihm auch seine Frau und einige Familienmitglieder. Und das war letztendlich das Ende der Verhandlungen, bei dem eigentlich der Iran zuvor in der Schweiz bereit gewesen ist, sämtliche Bedingungen der USA zu erfüllen. Und scheinbar gab es den einen oder anderen, dem es völlig egal gewesen ist, wie der Ausgang der Verhandlungen ist. Man wollte diese Person, dieses Regime auflösen. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass die ursprüngliche Idee gewesen wäre, sogar eine Bombe auf das Schweizer Hotel abzufeuern, bei dem die Verhandlungen stattgefunden haben, um auch diejenigen, die da am Tisch sitzen und verhandeln wollten, zu eliminieren. Angeblich hat der aktuelle US-Präsident dem nicht zugestimmt. Ob das tatsächlich so gewesen ist, weiß man nicht. Aber es gibt bestimmte Medien außerhalb von Deutschland, die eben über genau solche Pläne berichten. Was ist die Antwort des Irans? Naja, ihr habt es mitbekommen. Der Iran hat sich dazu entschieden, im ersten Schritt alle US-Militärbasen im Nahen Osten zu bombardieren. Darunter natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate und allen voran natürlich Dubai und Abu Dhabi. Die Bilder davon gehen derzeit immer noch um die Welt und natürlich auch auf Social Media ist das Ganze extremst präsent. Was ich dir jetzt allerdings sagen kann, ist Folgendes. Hier passiert derzeit einer der größten Scams überhaupt direkt vor unseren Augen. Getreu dem Motto, das Narrativ schlägt die Realität. Die Medien sagen derzeit nahezu alle das Gleiche. Nämlich, der Iran ist aggressiv, der Iran eskaliert, der Iran greift an. Und die USA und Israel reagieren nur. Genau das in etwa hat ja auch vor kurzem der deutsche Bundeskanzler von sich gegeben, als er bei Donald Trump im Weißen Haus mehr oder weniger fast schon auf seinem Schoß saß. In diesem Zusammenhang musst du verstehen, dass der Iran in den letzten 100 und mehr Jahren noch nie einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land geführt hat. Und genauso wenig ist bis heute bewiesen, dass der Iran tatsächlich kurz davor ist, eine Atombombe zu bauen. Benjamin Netanyahu behauptet das übrigens schon seit gefühlt etwa 30 Jahren. Also es gibt Interviews, Zusammenschnitte, da kannst du sehen, dass das immer wieder die gleiche Schallplatte ist. So. Israel dagegen hat etwa 80 bis 100 Atombomben. Angeblich kann man relativ einfach recherchieren und ist somit das einzige Land im Nahen Osten, das über Atombomben verfügt. Und da muss man sich erstmal die Frage stellen, wie kommt eigentlich Israel in die Position zu bestimmen, welche Nachbarländer Atombomben besitzen dürfen und welche nicht? Und zum Thema Angriffskrieg, wenn du dir mal die Historie anschaust der Amerikaner, wie viele Angriffskriege dieses Land in den letzten 50 Jahren schon geführt hat, wie viele Länder es überfallen hat oder der Meinung gewesen ist, wir müssen jetzt die Regierung, das Regime oder die politische Situation in einem Land übernehmen oder entmachten, dann muss man doch prinzipiell schon sagen, die Amerikaner haben wirklich verdammt viel Glück, denn überall dort, wo sie in der Vergangenheit gegen den Terrorismus gekämpft haben, finden sie per Zufall Öl, wenn du verstehst, was ich meine. Fazit daraus und fassen wir das an der Stelle direkt mal zusammen. Wenn in diesem aktuellen Fall bei den Verhandlungen in der Schweiz zwischen dem Iran, der USA und Israel, wenn hier ein Deal kurz vor der Unterschrift platzt, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind, dann wollte mindestens eine Seite diesen Deal nicht. Genauer genommen wollten sie vielleicht nur Zeit, eine öffentliche Weltbühne und schlussendlich einen Vorwand, um dann über die Art und Weise, wie es dann geschehen ist, tatsächlich zuzuschlagen. Wie sieht das Ganze eigentlich völkerrechtsmäßig aus? Insbesondere zu dem Fakt, dass man hier einfach einen Führer eines Landes im wahrsten Sinne des Wortes weggebombt, ermordet hat. Zugegeben, ich bin in diesem Thema Iran nicht so ganz drin. Ich habe auch hier iranische Freunde. Und wenn ich das richtig aus der Presse entnehme, sind mehr als 80% der Bevölkerung des Irans happy darüber, dass das Mullah-Regime gestürzt werden soll, weil das Leben im Iran offensichtlich alles andere als lebenswert oder, naja, jetzt mal im Vergleich zu der westlichen Welt, frei zu gestalten ist. Es gibt da verschiedene Dinge, die immer wieder aufploppen, mit denen man sich eigentlich aus unserer westlichen, freiheitsorientierten Welt nicht ganz identifizieren kann. So. Ob das so ist, das kann ich nicht beurteilen. Also ob diese 80% der Bevölkerung wirklich happy sind, das ist einfach eine Zahl, die im Raum steht. Dennoch stelle ich mir die Frage, haben die Amerikaner einfach ein Grundrecht in Kooperation mit den Israelis, die Führer, das Regime, die Regierung eines anderen Landes zu ermorden, mit dem Vorwand, das Volk zu befreien, und kommen sie damit einfach durch? Das wäre ja in etwa so, als wenn du in deiner Nachbarschaft jemanden hättest, den du halt als Nachbar nicht magst, einfach nur um die Art und Weise, wie er lebt und wie er, naja, mit seiner Familie umgeht, wie er seine Kinder erzieht, wie er sein Territorium behandelt, und du kommst einfach auf die Idee, den irgendwann umzulegen. So nach dem Motto, naja, liebe Familie, ich wollte euch nur was Gutes tun. Also, du verstehst, was ich meine, im normalen Leben wäre das völlig undenkbar. Aber die Amerikaner juckt das offensichtlich nicht, weil das ist nicht das erste Mal. Und somit hat man vielleicht auch den Israelis einen enormen Gefallen getan. Es gibt übrigens das Gerücht oder die offene Frage, hat Donald Trump eigentlich nur Benjamin Netanyahu hier einen Gefallen getan? Fragezeichen, denn Netanyahu träumt ja vom sogenannten Greater Israel. Den Begriff kannst du gerne mal googeln, bei dem er in verschiedenen Videos ganz stolz erklärt, wie er Teile des Nahen Ostens einfach für sich beanschlagt. Und abgesehen mal von dem Genozid, den er in Palästina durchgeführt hat, steht auf dieser Karte auch zum Beispiel Teile von Saudi-Arabien, ein Teil der Türkei und eben weitere Länder, wo er einfach für sich sagt, da hätte ich gerne mal ein Stück von ab. Also, kommen wir zurück zum Thema Völkerrecht. Und hierzu gibt es verschiedene Experten, unter anderem auch schon mehrmals im deutschen Fernsehen gezeigt, die klipp und klar sagen, das, was die Amerikaner hier gemacht haben, ist definitiv gegen das Völkerrecht. Und hierzu gibt es ein sogenanntes UN-Gewaltverbot. Das bedeutet, militärische Gewalt zwischen Staaten ist grundsätzlich verboten, egal wie du es drehst oder lenkst. Es gibt zwar die eine oder andere Ausnahme, und die müsste beispielsweise sein, dass es eine Sicherheitsrat-Resolution gibt. Das heißt, wenn der UN-Sicherheitsrat das Ganze legitimiert, ist es eine Ausnahme. Und Thema Selbstverteidigung, wenn du also angegriffen wurdest, darfst du dich natürlich verteidigen. Aber beides ist in diesem Fall definitiv nicht vorgekommen. Medial wird das Ganze jetzt komplett umgedreht. Denn hier heißt es zum Beispiel, die Amerikaner handeln im Guten. Ja? Das Böse, also der Iran, bricht irgendwelche Regeln und somit setzt sich das Gute nun mal durch. Das ist das, was wir aus den Medien aktuell übernehmen. Das Problem an der Stelle ist allerdings für jeden, der das jetzt hört und sagt, ja Moment mal, irgendwie rechtlich ist das ja doch offensichtlich nicht ganz gedeckt, was die Amis da gemacht haben, dann passiert eben genau das, was jetzt wir gerade feststellen, nämlich die PR-Maschine wird ausgerollt. Das heißt, wenn du rechtlich nicht sauber bist, dann bleibt nur noch das Narrativ. Und dieses Narrativ ist nun mal komplett manipulierbar. Oder anders ausgedrückt, wenn du dich aufgrund der Werte des Westens, ja, wenn du dich dafür einsetzt, so wie es die Amerikaner immer nach außen darstellen, dann gelten diese Regeln eben nicht nur für die anderen, sondern die Regeln gelten insbesondere ja auch für dich. Weil es dann andersrum einfach nur Marketing ist und genau das passiert da gerade in den Medien. Und Marketing ohne wirkliche Substanz ist ja eigentlich in meiner Wahrnehmung Betrug. Unabhängig dessen stellt sich natürlich für viele die Frage, wer hat eigentlich ein wirkliches Interesse an diesem Krieg? Also eine Seite haben wir uns schon angehört, nämlich Benjamin Netanyahu, der mit dem großen Verbündeten der USA einen gewissen militärischen Freifahrtschein hat. Das haben wir im Bezug zu Palästina und dem Genozid da schon feststellen müssen. Und wir haben es jetzt natürlich auch aufgrund der Situation im Iran. Und ich habe den Eindruck, dass auch der Zeitpunkt sehr wohl durchdacht ist, denn es lenkt natürlich von den Veröffentlichungen der Epstein-Files enorm ab und spielt somit auch einem Präsidenten sehr, sehr positiv in die Karten. Das bedeutet, um das Ganze mal ein bisschen zu konkretisieren, wenn zum Beispiel Friedensverhandlungen kurz vor der Unterschrift sterben, dann stirbt dieser meistens nicht an Missverständnissen. Er stirbt, weil Frieden für bestimmte Player schlechter ist als Instabilität. Was genau meine ich damit? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also, Frieden bedeutet ja prinzipiell immer weniger Budgets, weniger Ausnahmen, weniger Narrative, weniger Notwendigkeiten, weniger Machtzuwachs durch Angst. Instabilität, also zum Beispiel Konflikte und Kriege, bedeuten im Gegenzug mehr Rechtfertigung, mehr Geldströme, mehr Kontrolle und mehr Einfluss. Und genau das ist der Punkt. Wenn du verstehst, dass Instabilität für manche ein Vorteil ist, dann verstehst du auch, du kannst nicht darauf hoffen, dass sich die Welt besonders in diesen Zeiten gerade beruhigen wird. Das ist leider nun mal die aktuelle Realität. Was bedeutet jetzt die aktuelle Situation für die Zukunft, für die nächsten Wochen und Monate? Hierzu gebe ich dir mal meine persönliche Meinung. Also, wir haben die Situation, dass der Iran nahezu alle US-Stützpunkte im Mittleren Osten bombardiert hat. Dazu gehören militärische Einheiten, militärische Häfen, unter anderem US-Stützpunkte, US-Botschaften und so weiter. Bisher war es hier in den Emiraten, und das kann ich eins zu eins wiedergeben, weil ich hier lebe und es live miterlebe, in der Positionierung, dass sie nicht zurückgeschossen haben, sondern ich glaube mittlerweile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme über 1000 Raketen abgefangen haben, inklusive mehrere hundert Kampfdrohnen. Einige sind durchgekommen, haben auch ihr Ziel getroffen, aber die Emirate haben bisher nicht zurückgeschossen. Genauso wie einige andere Länder, die eben auch von diesem Angriff oder besser gesagt von diesen US-Zielen, die vom Iran bombardiert wurden, auch die haben sich bisher zurückgehalten. Das Ganze kann und wird eine nächste Eskalationsstufe erreichen, sollten genau diese Länder, die sich zurückgehalten haben, die Entscheidung treffen, dass sie sich wehren und dass sie zurückschießen werden. Ob das so kommt, bleibt abzuwarten, aber das sehe ich momentan als ein großes Risiko. Das zweite große Risiko ist, dass sich dieser Krieg wie ein Lauffeuer weiter ausbreitet. Denn Europa, Mrs. von der Leyen hat sich schon geäußert dazu, unser Bundeskanzler hat sich dazu schon geäußert, dass man natürlich Israel unterstützen wird. Und es gibt mittlerweile eben auch Stimmen aus Frankreich, die ihren Flugzeugträger jetzt hier rüber legen wollen. Und Italien hat sich auch geäußert heute, dass man Flugabwehrsysteme bereitstellt und auch diese hierüber in den Nahen Osten verlegen will. Die dritte Gefahr, die ich sehe, und die finde ich am gefährlichsten, ist, dass Russland sich heute gemeldet hat über den offiziellen Militärsprecher und er gesagt hat, wir werden alles dafür tun, die USA und Israel zu stoppen. Was er damit genau meint, wissen wir noch nicht. Und auch China hat sich schon geäußert, getreu dem Motto, wir gucken dem ganzen Spiel hier nicht mehr lange zu. Und sollte das der Fall sein? Also, Europa ist mit am Start, Russland und China mit den USA und Israel, dann sprechen wir tatsächlich vom Dritten Weltkrieg. Und vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie meine Einschätzung ist, inwiefern das Ganze weiter eskaliert. Und hier muss ich dir sagen, Israel hat aus meiner Sicht keinerlei Interesse daran, dass dieser Krieg nicht weiter eskaliert. Ganz im Gegenteil. Es gibt mittlerweile Berichte, auch das kriegst du aus der deutschen Presse kaum mit, dass es mehrere sogenannte False Flag Operationen von Israel gab. Beispielsweise hat man Saudi-Arabien bombardiert und gesagt, der Iran war es. Was offensichtlich nicht stimmt, denn es gibt Beweisvideos im Internet, bei denen man einfach ganz klar erkennen kann, von welcher Seite die Rakete einfliegt und beziehungsweise einschlägt und die Seite beziehungsweise die Richtung ist nicht der Iran, sondern eher Israel. Genauso gibt es andere Punkte, die deutlich fraglich sind. Man hat zum Beispiel vor kurzem hier bei einer eingeschlagenen Drohne in den Emiraten hat man ein, ja, wie soll ich das ausdrücken, ein Steuerbord gefunden, bei dem draufsteht Made in Germany. Und auch hier kannst du eins und eins zusammenrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Iran deutsche Raketen und Drohnen besitzt, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Israel diese besitzt und die einfach mal in eine ganz bestimmte Richtung geschossen haben, wenn du einfach verstehst, was ich meine. Sogenannte False Flag Operationen sind im Wargame ganz normal und würden mich an der Stelle eben auch nicht überraschen. Schlussendlich bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze hier in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass das noch lange nicht vorbei ist und wir hier auf einem Pulverfass sitzen, also der Nahe Osten, mit der Ausweiterung zu Europa und das Ganze sehr schnell eskalieren kann, spätestens dann, wenn sich Russland und oder China mit einmischen. Soweit erstmal der politische Teil. Kommen wir jetzt mal zu etwas Persönlichem und da ist es mir auch wichtig, hier gerne mit der Community einiges mit euch zu teilen, allen voran die vielen, vielen Nachrichten, die ich per Social Media, per Telegram und per WhatsApp erhalten habe. Das hat mich sehr gefreut. Ich konnte bisher leider noch nicht allen antworten, bin aber bemüht. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat. Und prinzipiell gebe ich euch mal gerne einen kleinen Einblick, wie geht es mir, wie geht es uns als Familie, was haben wir die letzten Tage hier erlebt und wie beurteile ich das hier in den Emiraten, denn auch hier ist ja Social Media gerade komplett am Ausflippen. Diese ganzen, ja, Dubai-Hater und teilweise ja auch die Presse, die da jetzt voll auf Dubai und so weiter eintrischt, sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich werde euch da gleich mal ein bisschen was einspielen. Aber kommen wir einfach mal dazu, wie geht es uns und was haben wir die letzten Tage hier eigentlich erlebt? Und de facto ist es so, am Samstag, vergangener Samstag, mittags so gegen, ich glaube, 16 Uhr, hörten wir einen riesigen Knall fast direkt über unserem Haus. Wir sind dann alle erstmal rausgegangen auf die Terrasse und du konntest am Himmel einfach eine Rauchwolke sehen und am Ende des Tages war es eine Rakete, die durch das Abwehrsystem abgefangen wurde und das gibt so einen dumpfen, lauten Knall und im schlimmsten Fall gibt es dann einfach Trümmerteile, die dann eben auch noch auf den Boden fallen und so weiter. Und das war dann für uns das Signal, dass wir eben aus Dubai, wir wohnen sehr zentral zwischen Dubai Marina und Downtown, wo der Burj Khalifa steht, das ist eine Strecke von ca. 25 Kilometer. Wir wohnen ziemlich in der Mitte davon. Aber für uns war klar, das ist jetzt erstmal das Zeichen, dass wir hier weg wollen. Und wir sind dann erstmal 2 Tage in ein Hotel in Ras Al Khaimah. Das ist ein anderes Emirat, ganz im Norden der Emirate, weil wir natürlich vorher recherchiert haben und auch US-Stützpunkte gecheckt haben und so weiter. Und fühlten uns da erstmal sicher, bis wir dann einfach auch herausgefunden haben, dass der Iran eben nicht nur US-Militärziele angreift, sondern eben auch US-Einrichtungen. Und dazu gehören halt eben auch US-amerikanische Hotels. Da wir in einem Hotel waren, war das der nächste Schritt. Wir wollten dagegen bleiben, aber aus dem Hotel raus und sind dann von Montag bis heute, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Donnerstag, haben wir uns ein Ferienhaus gemietet, eben auch im Norden, wieder in Ras Al Khaimah, und haben da die Zeit verbracht. Natürlich auch mit dem Gedanken, was passiert, wie geht's weiter und was sind die nächsten Schritte. Ich persönlich muss sagen, ich hatte die Hoffnung, dass sich alles beruhigt, tut es aber nicht. Denn du hast mehrmals am Tag, hast du immer wieder dieses dumpfe Geräusch, diesen dumpfen Knall gehört, nachts häufiger als tagsüber, aber ja, immer und immer wieder, geschätzt 6 bis 10 Mal am Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten, und dann immer wieder auch ein wirklich heftiger Alarm auf unseren Smartphones, bei dem eben der Bombenalarm ausgelöst wurde. Und ich glaube, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was für ein Gefühl das ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte in meinem Alter nie gedacht, dass ich jemals in die Lage komme, so etwas nochmal erleben zu müssen. Warum nochmal? Der ein oder andere weiß es von euch. Ich war ja mehrere Jahre beim Militär, bei der NATO, und 2 Mal im Bosnien im Krieg. Und also, ja, damals, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, das war 94 und 95, so um den Dreh rum, in dieser Zeit. Und ich weiß somit ein bisschen etwas über militärische Führung und wie das ist, wenn es wirklich knallt. Und ja, die ganze Umgebung in so einem Kriegsgebiet, das sind natürlich Erfahrungen, Erlebnisse, die vergisst du nicht. Und deswegen muss ich auf der einen Seite sagen, das, was wir bisher in Dubai erlebt haben, ist noch nicht einmal der Gruß aus der Küche im Vergleich zu dem, wie es im Krieg wirklich abgeht. Das sind aber Erfahrungen, die einerseits zwar eine gewisse Gelassenheit mit sich bringen, aber das kannst du nicht auf deine Frau und auf deine Kinder projizieren. Für die ist das ein Schock, ja. Und ich habe es auf Social Media vor kurzem gesagt, wenn ich Single wäre, dann würde ich mit dieser ganzen Situation ganz anders umgehen. Ich bin aber kein Single. Ich bin Ehemann und ich bin Familienvater und ich habe Verantwortung. Und deswegen ist für uns klar, dass wir erst einmal vorübergehend Dubai verlassen wollen. Für ein paar Wochen, je nachdem, bis sich das Ganze hier wieder beruhigt hat, für den Fall, dass es sich beruhigt. Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass natürlich gerade in solchen Zeiten ein Ausreisen extremst schwierig ist. Und wir hatten schon 2 Mal jeweils Flüge gebucht, die wurden jeweils gecancelt. Jetzt haben wir eine neue Idee. Noch möchte ich dazu nichts sagen, aber in Kürze werde ich dann wissen, ob das geklappt hat oder nicht. Aber trotzdem ist für uns als Familie der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, wir möchten einfach mal raus und auf andere Gedanken kommen. Denn auch das ist etwas, was ich dir hier in dieser Folge gar nicht wirklich richtig projizieren kann. Wenn du einmal erlebst, wie deine Kinder auf der Terrasse spielen und diese Detonation am Himmel zu hören und zu sehen ist und mit welcher Panik Kinder dann reinrennen. Dieser Gesichtsausdruck, das sind einfach Erlebnisse, die möchtest du als Familienvater nicht haben. Und dann musst du einfach deine Konsequenzen ziehen. Und trotzdem muss ich sagen, Dubai und seine Regierung haben alles getan, um seine Bevölkerung zu schützen. Und nein, ich sage das nicht, weil ich dazu gezwungen bin und ich irgendeinen Vertrag unterschrieben habe, bei dem ich nur positiv über die Emirate sprechen darf und diese ganze Bullshit, der im Social Media da umhergeht. Und es gibt mittlerweile so viele Videos von diesen Dubai-Hatern. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Also ich versuche das zu vermeiden. Es gibt aber ein Video, das wollte ich euch einfach mal vorspielen, nur damit ihr mal mitbekommt, was da auf Social Media eigentlich abgeht.
an alle Schrott-Influencer, die gerade in Dubai sich die Hose vollkacken und mit vollgeschissener Hose am Weinen sind und Panik machen. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich es euch vom Herzen gönne, meine lieben Freunde. Nordeland, was ist los? Ich dachte, Dubai sicherste Land. Vereinigte Arabische Emirate, immer sauber, immer sicher. Kannst du Handy auf Auto stehen lassen, eine Stunde später niemand klaut. Was ist los jetzt? Habt ihr Angst um euer Leben? Rennt ihr um euer Leben wegen ein, zwei Explosionen? Andere Völker haben das tagtäglich und ihr heult rum. Ich hoffe wirklich vom tiefsten Herzen, dass das erst der Anfang ist, ja, damit ihr in eurem Kopf mal versteht, dass dieses Dubai, Dubai, Dubai nicht einfach immer so sicher ist, ja, wie ihr es alle in eurer verblendeten Welt denkt. Ihr habt das verdient. Das ist das, was ihr verdient. Ich freue mich wirklich. Ich sage in die Kamera, ich freue mich.
Und das war nur ein Beispiel von unzähligen. Ja, dann gab es zum Beispiel noch jemand, der hat einen Post abgeliefert und schreibt ganz stolz drüber, ich zitiere jetzt mal: Ich zahle 50% Steuern und fühle mich hier sicher. Danke, Deutschland. So, also ich möchte hier gerne mal ein kurzes Statement dazu abgeben. Sowohl zu dem Typen, wo ich gerade die Tonspur eingeblendet habe, als auch zu diesem Zitat. Er zahlt gerne 50% und fühlt sich sicher. Also, wir haben mittlerweile laut Statistik ca. 50 Messerattacken pro Tag in Deutschland. Du brauchst mittlerweile Polizei- und Panzerabsperrungen, um an Weihnachten in Ruhe auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Du hast Drogengangs in irgendwelchen deutschen Parks. Du hast Polizisten, die von illegalen Migranten verprügelt werden. Du hast Gerichte, die Täter freisprechen, während ihre Opfer beschuldigt werden. Und du hast Politiker, die euch belügen. Die betrügen, die abzocken und ja, mit euren Steuergeldern andere Kriege finanzieren. Und trotzdem gibt es Menschen, die immer noch sagen, Deutschland fühlt sich gut an, Deutschland fühlt sich sicher an. Ganz ehrlich, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er diese Lage betrachtet. Aber mein persönlicher wesentlicher Unterschied ist folgendes, wenn ich jetzt die Emirate vergleiche mit Deutschland. Das, was hier in den Emiraten passiert ist, ist ein Angriff von außerhalb durch den Iran, überwiegend auf militärische Einrichtungen und Stützpunkte. Das, was in Deutschland passiert, ist aber hausgemacht, das ist intrinsisch. Die deutsche Regierung trifft bewusst Entscheidungen, die dem eigenen Land, dem eigenen Volk schaden, in jeglicher Hinsicht. Ich gebe dir hierzu mal ein aktuelles Beispiel. Du liest derzeit überall in der gesamten deutschen Presse, dass der Benzinpreis aufgrund des Iran-Kriegs exorbitant gestiegen ist. Auch das ist eine pure Lüge. Das kannst du auch ganz einfach nachrecherchieren. Wenn du dir nämlich mal den Ölpreis anschaust der letzten 10, 15, 20 Jahre, dann sind wir aktuell bei dem aktuellen Preis irgendwo in einem bestimmten Durchschnitt. Der ist nicht exorbitant hoch. Und trotzdem explodieren die Benzinpreise. Vergleich die Benzinpreise mit allen anderen europäischen Ländern innerhalb der letzten 7 Tage. Und du wirst feststellen, dass kein anderes Land die Benzinpreise so angehoben hat, wie Deutschland es tut. Das ist Fakt. Probier das aus, google es, du wirst es genau exakt so sehen, wie ich es dir gerade sage. Das heißt, auch hier in dieser aktuellen Krisensituation des Mittleren Ostens nutzt Deutschland seine Situation in Bezug auf Benzinpreise, Öl und Tankstelle und all das, was damit zu tun hat, um seine Bevölkerung erneut wieder einmal abzuzocken. Das kannst du auch daran erkennen, wenn du dir mal anschaust, wie viel von dem eigentlichen Liter Benzin an Steuern draufgehen, also an normaler Steuer und CO2-Steuer, also wie viel Kohle kassiert der deutsche Staat, wenn du an die Tankstelle fährst. Und er nutzt jetzt diesen Iran-Konflikt, um euch wieder fett zur Kasse zu bitten. Daran kannst du schon mal erkennen, genau diese Dinge, die haben wir hier in Dubai nicht, die haben wir nicht in den Emiraten. Die Scheich-Familie tut alles, um letztendlich das Beste für seine Bevölkerung zu organisieren und zu managen und letztendlich das Land und seine 90% der Einwanderer hier natürlich auch mit seinen eigenen Emiratis zu schützen. Und deswegen ist auch die Planung, aus den Emiraten rauszugehen für eine gewisse Zeit, ist keine Flucht im klassischen Stil, weil ich persönlich, wenn ich Single wäre, würde es gar nicht machen. Ich mache das zum Schutze für meine Familie. Aber für uns steht ganz klar fest, es wird hoffentlich nur ein paar Wochen sein, bis wir wieder zurückkommen. Und wir haben uns hier in den letzten 5 Jahren eine neue Heimat aufgebaut mit tollen Menschen, mit vielen Freunden und vielen anderen Dingen, die ich vorher in Deutschland so leider nie erleben durfte. Und deswegen auch die Frage von einigen aus Social Media und die das so ein bisschen mitbekommen aus meinem Umfeld, die Frage, naja, wenn ihr jetzt aus den Emiraten rausgeht, kommt ihr denn nach Deutschland? Nein, wir kommen nicht nach Deutschland, wir gehen noch nicht einmal nach Europa, weil wir einfach aus verschiedensten Gründen mit diesem Thema abgeschlossen haben. Und ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch mal ganz offen, das könnte ich auch mit mir selbst nicht vereinbaren, weil viele, die mir hier zuhören, die wissen, was uns damals dazu gebracht hat, Deutschland zu verlassen. Und wenn du dazu stehst, dann kannst du nicht in einer Krisensituation sagen, ach doch, jetzt erinnere ich mich wieder, jetzt gehe ich doch mal zurück. Ja, das wäre moralisch und von den Werten her wäre das ein absolutes Unding. Und das passt einfach nicht zu dem, wie ich stehe, weil das, was ich sage, tue ich auch. Und dann ändere ich nicht meine Meinung, nur weil wir hier mal für eine gewisse Zeit einen Konflikt haben. Unabhängig dessen weiß ich einfach, dass es viele, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum gibt, sowohl die Medien als auch Personen, als auch sicherlich die Politik, die sich darüber freuen würden, wenn hier der Nahe Osten, insbesondere die Emirate, eine Delle, einen Schaden erhalten würden. Ja, vor kurzem titelte NTV mit der Schlagzeile, ich zitiere das jetzt mal, wie der Iran in nur 24 Stunden das Dubai-Business-Modell zerstört hat. Also wenn ich so eine Headline lese, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber warum hat Deutschland ein so großes Bedürfnis, mit dem Finger immer auf andere Länder zu zeigen und immer den Moralapostel zu spielen und anderen vorschreiben zu wollen, was gut ist und was schlecht ist und wie sie leben sollen oder nicht leben sollen. Oder Israel und die USA sind die Guten, egal wie viele sie ermorden. Ja, aber nehmen wir das Beispiel Russland-Ukraine-Konflikt, da gelten die Regeln und die Einstellung, die Werte, die Gesetze und all das, was damit zu tun hat, das gilt offiziell nicht mehr. Ja, es gibt übrigens ja auch den Verdacht, die Vermutung, dass Benjamin Netanyahu sich derzeit in Berlin aufhält. Zumindest ist die israelische Staatsmaschine am Berliner Flughafen geparkt und man soll ihn angeblich auch im Berliner Adlon Hotel gesehen und gesichtet haben. Und um das an der Stelle einfach ganz klar mal auf den Punkt zu bringen, Benjamin Netanyahu ist ein international gesuchter Kriegsverbrecher und der wird, wenn das so stimmt, offiziell chauffiert von unserer deutschen Regierung und dem Bundeskanzler, der ja eine sogenannte Staatsräson gegenüber Israel ganz offiziell verkündet hat. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Egal, wie man darüber denkt, ich persönlich bin der Meinung, Regeln gelten für alle, aber das ist schlussendlich in diesen Zeiten, diesen politisch-wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ein völliges Unding. Am Ende heißt es nämlich, wer hat die größte Macht, wer hat die meisten Waffen, wer hat das meiste Geld, wer hat das meiste Öl. Und dementsprechend werden danach die Regeln auch gemacht. So, das war es jetzt erst einmal, knapp 40 Minuten Podcast, einfach unzensiert oder ungeskriptet, wie man ja heutzutage schon sagt. Wir werden sehen, von wo aus ich die nächste Podcast-Folge veröffentlichen werde. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Dieses Mal eben die aktuelle Episode aufgrund der Umstände nicht auf YouTube. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr sie mit den Menschen teilt, die euch wichtig sind oder ja, die einfach mal eine andere Sichtweise vielleicht zu dem aktuellen Konflikt hören sollten. In diesem Sinne wünsche ich euch ja Alles Gute, wir hören und sehen uns in Kürze wieder mit neuen Updates. Macht's gut, bis bald.